Lasst uns den Predigttext aufschlagen in Markus Evangelium Kapitel 6 und ich lese uns das Wort Gottes aus dem Vers 14 bis Vers 29. Markus 6, 14 bis 29. Das ist die Seite 1109 in der Gemeindebibel. Und der König Herodes hörte das, denn sein Name wurde bekannt. Und er sprach: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere aber sagten, er ist ein Prophet oder wie einer der Propheten. Als das Herodes hörte, sprach er: Er ist Johannes, den ich enthauptet habe. Der ist aus den Toten auferstanden. Denn er, Herodes, hatte ausgesandt und Johannes ergreifen und ihn im Gefängnis binden lassen wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie zur Frau genommen hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten, und sie konnte es nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Als aber ein gelegener Tag kam, als Herodes seinen Großen und Obersten und den Vornehmsten von Galiläa an seinem Geburtstag ein Gastmahl gab, da trat die Tochter der Herodias herein und tanzte. Und weil sie dem Herodes und denen, die mit ihm zu Tisch saßen, gefiel, sprach der König zu dem Mädchen: Bitte von mir, was du willst, so will ich es dir geben. Und er schwor ihr: Was du auch von mir erbitten wirst, das will ich dir geben, bis zur Hälfte meines Königreichs. Sie aber ging hinaus und sprach zu ihrer Mutter: Was soll ich erbitten? Diese aber sprach: Das Haupt des Johannes, des Täufers. Und sogleich ging sie rasch zum König hinein, bat und sprach: Ich will, dass du mir jetzt gleich auf einer Schüssel das Haupt Johannes, des Täufers, gibst. Da wurde der König sehr betrübt. Doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Und der König schickte sogleich einen von der Wache hin und befahl, dass sein Haupt gebracht werde. Dieser aber ging hin und enthauptete ihn im Gefängnis und brachte sein Haupt auf einer Schüssel und gab es dem Mädchen, und das Mädchen gab es seiner Mutter. Und als seine Jünger es hörten, kamen sie und nahmen seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Markus führt uns heute in eine Szene hinein, die voller geistlicher Tiefe, Spannung, aber auch Tragik ist. Es geht um drei Personen, von denen zwei reden und einer still ist. Es geht um Herodes, den bösen König mit Macht. Es geht um seine nicht rechtmäßige Frau Herodias, die voller Hass ist. Und es geht um einen Propheten, der an anderer Stelle die Stimme des Rufenden in der Wüste genannt wird, aber hier die Stimme nicht mehr redet. Um einen Propheten Gottes, den Johannes, den Täufer, der aber voller Wahrheit war und deswegen seinen Kopf verloren hatte. Es ist sehr interessant zu sehen, in welchem Kontext unser heutiger Predigttext steht. Gott ordnet die Begebenheit mit der Enthauptung des Johannes nicht zufällig an dieser Stelle. Unmittelbar vorher, wir haben das letzte Mal angeschaut, ging es um die Aussendung der Jünger, um das Reich Gottes zu verkündigen. Jesus Christus gab seinen Jüngern Autorität, hinzugehen in die Dörfer, in die umringenden Dörfer. Er gab ihnen die Predigt, die er selbst vorher bis dahin gepredigt hat, dass sie das Reich des Himmels, dass sie das Evangelium verkündigen, dass sie Buße verkündigen. Und ihre Verkündigung war begleitet von einem Leben, das auch in Abhängigkeit, in vollkommener Abhängigkeit gewesen ist. Deswegen durften sie auch nichts auf den Weg nehmen. Sie sollten das ausleben, was sie verkündigen. Aber ihre Verkündigung war auch von Wundern begleitet. Viele wurden geheilt, viele Dämonen sind ausgetrieben worden. Und hier, gerade an dieser Stelle, noch bevor sie zurückkehren, lesen wir die Geschichte, die heute vor uns liegt. Nach dieser Geschichte kehren die Jünger zurück zu Jesus, freuen sich und es geschieht ein weiteres Wunder, die Speisung der 5000. Und unsere Begebenheit heute ist eine dramatische Unterbrechung in der Erzählung um Jesu Wirken. Und es ist nicht chronologisch. Zu der Zeit, als die Jünger ausgesandt waren, um das Reich Gottes zu verkündigen, war Johannes schon eine längere Zeit gestorben. Aber Markus erinnert sich gerade hier und jetzt an seinen Tod. Und man könnte fragen, ja, warum hat Gott es für notwendig gefunden, diese Stelle oder diese schreckliche Begebenheit hier zu platzieren? Und gerade weil es so eine Zwischengeschichte ist, die vielmehr ein Rückblick auf das, was schon passiert ist, eine Erzählung ist, zeigt uns der Text mehr als einfach nur das Ende eines Dieners Gottes. Es zeigt uns mehr als die Gefangenschaft von Johannes und sein Ende, sondern es zeigt uns mehr die Gefangenschaft eines jeden Herzens, das ohne Christus lebt. Es geht viel mehr als um den Tod des Johannes. Es geht viel mehr um den Tod eines jeden, der das Evangelium ablehnt. Markus zeigt uns nicht nur, was mit Johannes geschah, sondern er zeigt uns, was in Herodes Herz geschah. Und wir sehen hier oder haben schon gemerkt, dass hier zwei Menschen ihre Stimme erheben und ein Mensch, der vorher seine Stimme erhoben hat, zum Schweigen gebracht wurde. Das Ziel der Aussendung der Jünger war die Verkündigung des Reiches Gottes, die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung der Befreiung von Sünde und Schuld. Und unsere heutige Geschichte zeigt uns, von welcher schrecklichen Sünde, von welcher schrecklichen Schuld Jesus gekommen ist, die Welt zu befreien. Wir reden oft von Kriegen, von Streitereien, von Unversöhnung, von Feindschaften auf zwischenmenschlicher Basis. Aber das ist nur oberflächlich. Es geht um viel mehr. Es geht um ein Bild, was uns heute Markus aufmalt, das sehr traurig, tragisch und prägnant ist. Es geht vielmehr um eine Kollision des Reiches Gottes mit dem Reich der Welt. Das ist der eigentliche Krieg hinter jedem Krieg, der auf dieser Erde herrscht. Das ist der eigentliche Krieg, der hinter jeder Feindschaft, die zwischenmenschlich ist, existiert. Das Reich Gottes gegen das Reich der Welt. Das Reich des Lichts gegen das Reich der Finsternis. Und wir mögen von außen anständig wirken und ich bin überzeugt, dass niemand von uns hier getötet hat, in der Tat, so wie Herodes und seine Frau. Aber wenn wir in unser Inneres schauen, sehen wir oft dieselben Dinge. Neid, Menschenfurcht, Hass, Unbarmherzigkeit. Und wenn wir mit der Wahrheit konfrontiert werden, handeln wir nicht oft genauso wie Herodias. Wann hast du das letzte Mal, als du auf deine Sünde angesprochen wurdest, freundlich gelächelt und gesagt, ich danke dir, dass du mir das gesagt hast? Ist es nicht vielmehr so in unserem Leben, dass der innere Anwalt zum Vorschein kommt und wir uns vielmehr rechtfertigen? Vielleicht entsteht sogar ein nicht schöne Gedanken über den Menschen, der uns auf etwas hingewiesen hat, was wir gesehen haben, um ihm zu helfen. Und hier müssen wir alle bekennen, dass wir oft, auch wenn wir nicht in der äußeren Tat so sind wie Herodes und seine Frau, aber inwendig genauso sind. Und wie heißt es im Römer 2, dass ein Tag kommen wird, wo Gott das Verborgene des Menschen durch Jesus Christus richten wird. Das, was verborgen ist, das, was nicht so nach außen scheint, wie es für die Menschen sichtbar ist. Und es bleibt vielleicht das ganze Leben verborgen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um uns von außen, von irgendwelchen äußeren Taten zu einem guten Verhalten uns zu retten, sondern er ist gekommen, um uns von innen heraus zu retten. Und deswegen hat auch die heutige Stelle einen Platz in dem Wort Gottes. Und genau das ist auch der Grund, wieso Gott es für notwendig befunden hat, diese Stelle hier durch Markus aufschreiben zu lassen. Es ist das Wort Gottes. Wir werden uns heute 3 Punkte anschauen. Und den ersten Punkt in den Versen 14 bis 18 werden wir uns das erwachte Gewissen anschauen. Wir haben schon gesehen, dass Jesus das letzte Mal seine Jünger ausgesandt hat, um das Reich Gottes zu verkündigen. Und Jesus und seine Botschaft in dem Mund der Jünger, die breitete sich jetzt viel mehr und viel schneller aus. Und die Kunde ging von ihm viel tiefer und überall herum. Und wir lesen das genau im Vers 14, dass der König Herodes es hörte. Es ging sogar bis zu ihm, bis in seinen Palast, dass Jesus Christus und seine Jünger am Werken sind. Und Herodes, schaut mal, was er hier im Vers 16 sagt. Als das Herodes hörte, sprach er: Er ist Johannes, den ich enthauptet habe, der ist aus den Toten auferstanden. Es ist bemerkenswert, nicht wahr? Niemand beschuldigt Herodes hier, Johannes enthauptet zu haben. Niemand spricht ihn hier direkt auf seine Schuld an. Und dennoch sagt er es. Und hier erkennen wir ganz klar, dein Herz klagt ihn hier an. Und das Wort Gottes gibt uns hier einen Rückblick, was passiert ist. Herodes, und wir lesen es auch in der Geschichte, in der Zeitgeschichte der damaligen Zeit, dass Herodes eine Affäre hatte mit seiner Schwägerin, die Frau seines Bruders Philippus. Und diese Affäre führte ihn letztendlich dazu, dass er sich von seiner Frau trennte und mit ihr eine nicht erlaubte Ehe einging, mit seiner Schwägerin, mit der Herodias. Und Johannes, der Buße, der das Evangelium gepredigt hat und den Weg Jesu vorbereitet hat, er hat kein Blatt vom Mund genommen und hat ihn ganz klar auf seine Schuld, auf seine Sünde angesprochen. Mit dem Ziel, dass auch Herodes, der mit dem jüdischen Gesetz, er war wahrscheinlich ein Jude, natürlich bekannt und betraut war. Und Johannes hat ihn ganz konkret darauf seine Sünde angesprochen. Es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu heiraten. Das Gesetz hat es verboten. Der Herodes war mit 2 Problemen konfrontiert, mit 2 Sünden, die er begangen hat. Zum einen Ehebruch, indem er sich von seiner eigentlichen Frau hat scheiden lassen. Und die zweite Sünde war, dass er die Frau geheiratet hat, seine Schwägerin, obwohl der Bruder Philippus noch lebte. Letztendlich hat Herodes Johannes töten lassen. Wir sehen es in dem Text. Aber diese Schuld hat er verdrängt. Das liegt in der Vergangenheit. Aber nun, wo er hört, dass Jesus und seine Jünger das Reich verkündigen, das Evangelium predigen, Buße verkündigen, erwacht sein Gewissen. Er hat es nur verdrängt, aber nicht vergessen. Und hier wird es Wirklichkeit. Herodes ist ein Bild für den Menschen, der die Wahrheit unterdrückt, aber sie lebt weiter in seinem Gewissen. In seiner Erinnerung, in seinem Innersten. Johannes Calvin nannte das Gewissen den verborgenen Gerichtssaal Gottes. Und genau dort findet sich Herodes gerade wieder. Er sitzt in dem verborgenen Gerichtssaal Gottes, in dem Saal seines Herzens. so wie Paulus auch in Römer 2 schreibt, ihr Gewissen bezeugt es und ihre Gedanken verklagen oder entschuldigen einander. Das Gewissen ist eine Stimme Gottes. Das Gewissen ist ein Mittel, eine Alarmanlage, wie es Arthur Sproul nennt, die Gott uns geschenkt hat, um für die Menschen eine Hilfe zu sein oder das Gesetz Gottes zu sehen. Denn das Gesetz Gottes kam erst in den 10 Geboten viel später. Menschen haben vorher gelebt, aber dennoch wussten die Menschen schon immer und auch heute, die die Bibel nicht lesen, das Wort Gottes nicht in der Hand halten, dass sie sündigen, weil sie ein Gewissen haben. Und auch in Römer 2 spricht Paulus darüber, dass Menschen, die ohne das Wort Gottes gelebt haben, werden ohne das Wort Gottes verloren gehen. Sie werden trotzdem verloren gehen. Warum? Weil das Wort Gottes oder das Fehlen des Wortes Gottes keine Entschuldigung für sie darstellt. Denn ihr Gewissen ist da. Gott hat sein Gesetz in ihre Herzen geschrieben. Sie wissen, was falsch und was richtig ist. Und genauso auch Herodes wusste das. Und hier meldete sich sein Gewissen. Ja, das Gewissen kann man betäuben. Man kann es übertönen, aber man kann es nicht komplett auslöschen. Irgendwo dann, wenn die Zeit kommt, wird es wieder zum Vorschein kommen. Und was hier sehr interessant ist, wir lesen es im Vers 14 und 16, zweimal Herodes glaubte, dass Johannes auferstanden ist. Aber sein Glaube war nicht ein rettender Glaube, sodass er grundsätzlich an die Auferstehung glaubte, sondern sein Glaube war verbunden mit einer Angst. Und das sehen wir besonders in Vers 16, wo er erwähnt, dass er Johannes enthauptet hatte. Er verbindet die Kunde, die Verkündigung des Evangeliums über Jesus sofort mit der Tat, die er gegen einen Mann Gottes begangen hat. Und er wusste es. Und hier sehen wir etwas zutiefst Menschliches. Ein Herz, das sich Gott nicht beugt, empfindet Gottes Wort oder Gottes Wirken nicht als Trost, sondern als eine Bedrohung. Was für den Glaubenden Gnade ist, wird für den Schuldigen zur Angst. Herodes wusste, dass Johannes ein gerechter und heiliger Mann war. Wir lesen es im Vers 20. Er fürchtete den Johannes, weil er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war. Und er bewachte ihn und er gehorchte ihm in manchem und hörte ihn gern. Schaut mal, wie hin und her gerissen dieser Mensch war, obwohl er nicht wirklich an Christus glaubte. Er war auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu diesem Mann Gottes hingerissen. Er hörte ihn gern. Wir erinnern uns vielleicht auch an Felix, der genauso Paulus gerne zuhörte und auch am Ende aber nicht Buße tat und nicht an das Wort glaubte. Das ist das Wesen der menschlichen Verderbtheit. Er kann etwas an Erkenntnis haben, aber er kann die Wahrheit nicht lieben. Er kann etwas an Licht sehen, aber sein Herz bleibt verfinstert. Und deswegen hatte auch Herodes hier keinen rettenden Glauben. Der Sünder unterdrückt die Wahrheit, so wie wir es auch in Römer 1, 18 lesen. Herodes hatte ein Gewissen, ja. Er wusste irgendwo ganz tief im Inneren, dass Johannes recht hatte. Und um sein Gewissen damals noch, bevor er ihn enthauptet hatte, zu beruhigen, hat er ihm hier und dort in manchem, ja, das was ihm einfacher fiel, gehorcht. Aber auf der anderen Seite liebte er nicht die Wahrheit, er hasste sie und deswegen hat er auch Johannes ins Gefängnis werfen lassen und ihn binden lassen. Er war von einer Seite von Johannes fasziniert, weil er gerecht und heilig war, weil er ein Mann Gottes war, aber auf der anderen Seite war er unfähig zur Buße. Herodes erinnert uns daran, dass Erkenntnis nicht allein rettet. Du kannst die Wahrheit kennen, ohne sie zu lieben. Du kannst über Jesus hören, ohne ihm zu gehören. Darum ist der Ruf des Evangeliums, den Jesus ausgerufen hat, und den die Jünger ausgerufen haben, den wir heute ausrufen, nicht einfach nur erkenne, sondern tu Buße und glaube. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Wenn Wahrheit auf Stolz trifft. Und diese Wahrheit sehen wir im Vers 19 bis 23. Herodias, die zweite Person, die in unserem Text erwähnt wird. Herodias Herz wird hier genauso offenbart von dem Wort Gottes wie das Herz des Herodes. Sie ist nicht einfach nur eine böse Frau. Sie verkörpert das fleischliche Herz, das sich gegen Gott empört, wenn es überführt wird. Das ist das gleiche Muster, wie es auch Adam hatte. Auch Eva, auch Israel, auch die Pharisäer und letztendlich jeder Mensch. Genau das gleiche Muster wird hier bei Herodias offenbart. An Herodias sehen wir, wenn Wahrheit auf Stolz trifft, entsteht Hass. Und Hass wartet nur auf eine Gelegenheit, um zum Vorschein zu kommen, um das Böse, was man vielleicht mehrere Tage, mehrere Monate, mehrere Jahre geschürt hat in seinem inneren Herzen. Und es kommt eines Tages raus. Wir lesen in Johannes 3,19, das Licht ist in die Welt gekommen, aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Schaut mal im Vers 19, Herodias aber stellte ihm nach und wollte ihn töten. Das war die Reaktion auf die Wahrheit, die Johannes der Täufer dem Herodes und seiner nicht rechtmäßigen Frau vorgeworfen hat. Sie haben gesündigt, sie müssen Buße tun, es ist nicht recht, was sie getan haben. Und sie wollte ihn deswegen töten. Sie wurde bloßgestellt, sie wurde überführt von dem Wort Gottes, aber sie hat sich anstatt bekehrt in ihrem Herzen verfinstert und verhärtet und sie ist nur auf Vergeltung aus. Wir müssen diesen Mann umbringen. Sie lebt mit den Gedanken eines Tages, ihn umzubringen. Und dieser Tag kommt. Es ist der Tag, eigentlich ein Feiertag, der Geburtstag ihres nicht rechtmäßigen Mannes. Es war sehr prunkvoll und wir lesen es im Vers 21, als aber ein gelegener Tag kam und hier gelegener Tag in Bezug auf Herodias, die ja nur auf eine Gelegenheit wartete, um ihn umzubringen. Herodes feierte seinen Geburtstag und er lud die Elite des Volkes ein, die Großen, die Obersten und die Vornehmsten aus ganz Galiläa, um seinen Geburtstag zu feiern und ein Gastmahl zu geben. Nur eine Geburtstagsfeier, es ist, wird hier nicht verboten, dass wir nicht mehr Geburtstage feiern. Gott hat uns das Leben geschenkt. Es ist gut und richtig, sich an den Geburtstag zu erinnern und sich daran zu erfreuen, weil Gott Leben schenkt. Aber wir sehen hier, wie der Geburtstag des Herodes, des falschen Königs, kann man sagen, in Bezug auf das Reich Gottes, herumgedreht wird, pervertiert wird und ausgenutzt wird. Können wir eigentlich hier von einer Liebe sprechen zwischen Herodes und Herodias? Ich denke, überhaupt nicht. Von welcher Liebe können wir hier sprechen? Herodias möchte Johannes töten. Herodes fürchtet sich von Johannes und wirft ihn zwar ins Gefängnis, aber beschützt ihn vor seiner Frau. Herodias, wiederum seine nicht rechtmäßige Frau, wartet nur auf eine Gelegenheit, um ihren nicht rechtmäßigen Ehemann zu hintergehen, zu manipulieren. Und das tut sie an seinem Geburtstag. Natürlich weiß auch die Herodias, dass ihr nicht rechtmäßiger Mann ein lüsternder Mann ist. Deswegen hatten sie auch eine Affäre. Und sie greift zu einem sehr abstoßenden Mittel. Wir können uns denken, dass hier der Plan von der Herodias in dem Text hervorgehoben wird. Sie bewegt dazu ihre eigene Tochter, die vielleicht gerade mal 12 oder 13 Jahre alt war, vor den Männern, die zu dieser Zeit schon viel getrunken haben, gegessen haben, zu tanzen. Wahrscheinlich war es ein erotischer Tanz. Und Herodias, die Mutter von diesem Mädchen, lässt es zu, nur um das zu bekommen, was sie möchte, den Tod des Johannes. Sie drängt sie, vor den Männern zu tanzen, damit ihr Mann den Verstand verliert, weil sie weiß, er ist lüstern. Die ganze Szene ist durchzogen von Trunkenheit, Lust, Stolz, Intrigen, Unmoral, Machtspielchen. Ein Prediger gab diesem Text sogar den Titel Game of Thrones. Und ich glaube, das ist sehr nah an dem, was hier stattfindet. Die Kollision des Reiches Gottes mit dem Reich dieser Welt, das ist die eigentliche Kollision, um die es geht. Der Thron Gottes stellt sich dem Thron dieser Welt gegenüber. Und der Kampf wird ausgetragen oder findet Stand am Körper des Johannes des Täufers, der sein Leben verliert. Warum diese Geschichte? Warum erzählt das Wort Gottes uns diese Geschichte? Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, lesen wir. Und wir werden hier durch diese Geschichte gewarnt. Gewarnt vor der Grausamkeit und Zerstörung der Sünde. Sünde wird in der Schrift mit einem Raubtier verglichen, das auf der Lauer liegt. Denkt an das Wort Gottes an Kain. Die Sünde lauert vor der Tür. Und ihr Verlangen ist nach dir. Und die Sünde möchte uns zum Opfer machen, um über uns zu herrschen. Sünde hat Macht. Und damit darf man nicht spielen. Zorn, Hass, Begierde, Stolz. Wenn du da diese Dinge und viele andere Dinge, die verborgen sind, noch verborgen in deinem Herzen sind, aber sie werden eines Tages dich zu etwas Schrecklichem bewegen, woran du heute vielleicht noch nicht einmal denkst. Diese Geschichte lehrt uns auch, dass Sexualität niemals als eine Unterhaltung und Befriedigung der eigenen Sinne missbraucht werden darf. Denn eines Tages wird diese Begierde zu einer noch größeren Sünde. Und beim Herodes sehen wir das. Sie macht ihn zu einem Mörder. Sünde führt dich niemals in die richtige Richtung. Der Weg der Sünde führt immer zu deiner eigenen Zerstörung und zu deinem eigenen Tod. Und deswegen, so grausam diese Geschichte hier auch ist, Gott hat es für notwendig gefunden, uns das so detailliert, auch mit der Enthauptung des Johannes, zu beschreiben, um uns zu erschrecken und aufzuzeigen, wie schrecklich und grausam Sünde ist. Leider ging der Plan der Herodias auf, berauscht von Wein, Stolz und von seiner eigenen Begierde jetzt dem Mädchen gegenüber, gibt er ihr ein dummes Versprechen. Und Herodias bekam, was sie wollte. Und damit bin ich beim dritten Punkt, der scheinbare Sieg des Bösen. Wenn wir ehrlich sind, dann kommt es uns manchmal vor, dass das Böse gewinnt, nicht wahr? Wenn uns Unrecht widerfährt und Gott scheinbar schweigt, erst vor kurzem, Ende September, konnte man in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen, dass in Wien ein 12-jähriges Mädchen von 10 jungen Männern, die im Alter zwischen 16 und 22 Jahren waren, vergewaltigt wurde, mehrmals missbraucht. Und sie wurden am Gericht freigesprochen. Diese 10 junge Männer, die sich schuldig gemacht haben an diesem Mädchen, wurden freigesprochen und das Gericht schwieg, weil man ihnen einfach nichts nachweisen konnte. Es war nicht zu der damaligen Zeit so schrecklich, als Johannes Kopf auf einem Teller landete, von dem die Menschen vorher vielleicht gegessen haben. Heute, in unserer Zeit, geschehen nicht weniger schreckliche Dinge, wo wir vielleicht denken können, warum scheint Gott zu schweigen? Millionen von ungeborenen Kindern werden jedes Jahr abgetrieben. Da werden genauso die Glieder von diesen kleinen Menschen in Schüssel gelegt. Sie werden getötet. Sie werden des Lebens beraubt. Ganz legal. Nur, weil man ein Selbstbestimmungsrecht hat. Und so sehen wir auch in unserer Welt in vielen Bereichen, dass Ungerechtigkeit geschieht. Ehe wird beliebig gemacht. Wenn man heute noch verheiratet ist als Mann und Frau und Kinder hat und die Frau noch zu Hause sich um die Kinder sorgt, dann zählt man heute schon zu der alten Schule. Es wird heute sogar viel mehr belächelt als zu der einzig wahren und richtigen Ehe und Familie gesprochen. Treue wird verlacht, Reinheit wird verspottet. Kinder wachsen ohne Väter, ohne Mütter auf. Die Medien, die Schulen, die Ideologien, die falsche Weltanschauung unseren Kindern und uns propagieren als das Wort Gottes. Christenverfolgung. Und in dem allen scheint Gott zu schweigen, oder? Aber in Wirklichkeit schweigt Gott nicht. Er schweigt, um zu retten. Er zögert nicht, sondern er wartet, um noch viele zur Umkehr zu rufen. Er lässt zu, dass die Welt wütet, aber ihr Tag ist gezählt. Denn so wie das Mahl des Herodes nicht das letzte Mahl war, so ist auch das Mahl dieser Welt, bildlich gesprochen, nicht das Ende der Geschichte. Das letzte Wort spricht nicht das Böse, sondern immer noch Gott, das Lamm, das würdig ist zu öffnen, zu richten und zu erneuern. John Owen hat etwas ganz Großartiges gesagt. Er sagte, Gott wirkt am tiefsten, wenn er am stillsten scheint. Gott wirkt am tiefsten, wenn er am stillsten scheint. Am Kreuz schwieg Gott, um laut Gnade zu rufen. Und Gott hat auch diese Situation, die um seinen Diener Johannes, den Täufer, geschah, keinen einzigen Augenblick außerhalb seiner Kontrolle gehabt. Das dürfen wir sicher, uns dessen sicher sein. Uns erschreckt diese Geschichte, aber warum? Weil wir nicht souverän sind. Gott hat diese Geschichte nicht erschrocken. Er hielt seinen Diener in diesem Augenblick in seiner Hand. Und hat nicht Gott über Johannes den Täufer gesagt, dass er der Wegbereiter ist? Der Wegbereiter für seinen Sohn? Ja, Johannes hat den Weg bereitet als Stimme des Rufenden in der Wüste, oder? Ja, aber er hat genauso den Weg bereitet durch seinen Tod. Und damit hat Gott selbst das Wort erfüllt. Wir lesen in unserem Text, dass Herodes den Johannes gefangen nehmen ließ. Er hat ihn sogar gebunden, im Gefängnis noch einmal gebunden. Aber das war nur äußerlich. Der eigentliche Gefangene war Herodes selbst. Johannes war eigentlich derjenige, der befreit war. Befreit. Wie hat Jesus gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht unbedingt körperlich. Aber Johannes hatte in dieser Zeit Frieden mit Gott. Seine Stimme schwieg, auch die zweifelnde Stimme. Es gab eine Zeit, wo er seine Jünger schickte, um nach Jesus zu fragen, ist er derjenige, der kommen muss? Aber hier musste er seine Jünger nicht mehr schicken. Er wusste, dass er das ist. Deswegen hörte auch er natürlich die Kunde von Jesus überall erschallen. Er hatte Frieden mit Gott, die Erlösung in dem, den er verkündigt hat, auf den er gezeigt hat, als er gesagt hat, er muss zunehmen, ich aber muss abnehmen. Der eigentliche Gefangene, wie gesagt, war Herodes, äußerlich frei, aber gefangen von seiner Lust, gefangen von seiner Begierde und nicht zuletzt von seiner Menschenfurcht. Schaut mal im Vers 26, was er hier sagt. Da wurde der König sehr betrübt, doch um des Eides und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch saßen, wollte er sie nicht abweisen. Das war seine erste Ausrede. Was sollen die Leute denken, wenn ich mein Wort breche? Er fragt nicht, was denkt Gott? Er tötet einen Gerechten, nur um sein Gesicht zu wahren. Und genau das ist die Tragödie dieser Geschichte. Er will seine Ehre behalten, aber verliert seine Seele. Und wie oft tun wir etwas, nicht weil es richtig ist, sondern weil die Leute nicht reden sollen. So sehen wir, dass auch wenn wir über Herodes reden, dass unser Herz oft nicht besser ist. Herodes erhält sich für souverän. Bis zu einer Hälfte meines Königreiches will ich dir geben. Dabei gehörte ihm doch gar nichts. Er war ein Vertreter von dem Kaiser. Dem Kaiser gehörte alles. Aber hier sehen wir, wie verblendet er ist von seiner Macht. Er ist abhängig von seiner Lust und von anderen Menschen. Er ist ein König, der Macht hat, um Befehle zu erteilen, einem Gerechten den Kopf abzuhauen. Aber der keine Macht hat, sich selbst zu befehlen, seinem Stolz, seiner Lust. Er ist ein Mann, der keine Grenzen kennt. Und deswegen ist er der eigentliche Gefangene. Ich habe am Anfang gesagt, dass es sehr interessant ist, zu sehen, dass Gott, der Autor dieser Schrift, diese Begebenheit zwischen der Aussendung der Jünger und der Speisung der 5000 setzt. Wir haben gerade gesehen, das Mahl des Herodes, ein Mahl des Todes. Doch das Evangelium ist hier nicht zu Ende. Ja, die Jünger, als sie gehört haben, dass Johannes enthauptet war, nahmen ihn und begruben ihn. Und es war schrecklich, einen Mann ohne Kopf zu begraben. Aber das Evangelium ist hier nicht zu Ende. Nach dem Mahl des Todes folgt, und darüber werden wir das nächste Mal sehen, ein anderes Mahl, ein Mahl des Lebens, die Speisung der 5000. Und Markus setzt ganz bewusst den Kontrast zwischen dem Mahl des Todes bei dem weltlichen König zu dem Mahl des Lebens bei dem himmlischen König. Und wir können hier einige Vergleiche ziehen. Während Herodes tötet, um sich zu retten, gibt Jesus sich hin, um uns zu retten. Herodes will seine Herrlichkeit nicht verlieren und tötet den Gerechten. Jesus lässt seine Herrlichkeit im Himmel als Gerechter und lässt sich töten für Ungerechte, wie du und ich es sind. Das Mahl des Herodes ist geprägt von Gier, Stolz und Tod. Und wir werden das nächste Mal lesen. Das Mahl Jesu, als er die 5000 gespeist hat, ist geprägt von Erbarmen, von Versorgung, von Liebe. Als er gesagt hat, nein, nein, wir wollen sie nicht nach Hause schicken, wir wollen sie hier speisen. Es ist geprägt von Hingabe, von Erbarmen und von der Fülle des Lebens. Im Palast des Herodes regierten Angst, Lust und Stolz, aber am Mahl des Herrn und letztendlich am Kreuz regiert Liebe, Gehorsam und Wahrheit. Martin Luther, er hat ein wunderbares Zitat gesagt: Das ist die rechte Königsherrschaft Christi, dass er nicht tötet, sondern sich selbst töten lässt, um Tote lebendig zu machen. Ihr Lieben, wir haben heute das Mahl des Herrn. Dort, wo wir uns genau daran erinnern, an den neuen Bund, an die Gnade, die Gott uns erwiesen hat in seinem Sohn, an die Vereinigung mit ihm durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, an seine Erlösung. Und wenn wir heute an den Tisch des Herrn treten dürfen, der vor uns steht, dann dürfen wir wissen, wir sind heute nicht Eingeladene am Mahl der Welt, wie es beim Herodes war, zu sein, sondern wir sind heute Eingeladene als Kinder Gottes am Mahl des wahren Königs zu sein. Wir sind eingeladen von unserem Erlöser und Herrn Jesus Christus. Er ging für uns in den Tod, damit wir leben. Er teilt sich uns als das wahre Lebensbrot, damit wir satt werden. Und das dürfen wir heute ganz besonders im Mahl, indem wir das Brot essen und den Wein trinken, verkündigen. Sein Mahl endet nicht mit dem Tod und Jesus ist nicht im Grab geblieben, sondern sein Mahl führt uns ins Leben. Und daran erinnern wir uns heute. Lasst uns ihm dafür danken und darüber staunen, was er tut. Amen.